Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Meine heutigen Gäste sind Marc Rauschen und Thomas Ganter, Inhaber und Geschäftsführer von L&T in Osnabrück.
Das Sortiment ist der Star, aber nur dafür kommt keiner, sondern Shopping ist das Gegenteil von Einkaufen. Wenn wir das mit unseren Kunden vorhaben, und das ist ja unser zentrales Geschäftsmodell, dann können wir das nicht in einer Zoom-Konferenz an einer PowerPoint-Chart zeigen. Können wir machen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, wie wenn man es selbst erlebt.
Ja, auch für stationär wird es immer geben, daran glauben wir ganz fest. Aber es muss sich eben auch weiterentwickeln und wir haben es auch schon oft gesagt, langweiligen stationären Einzelhandel braucht keinen. Dafür gibt es dann andere Themen zum Einkaufen und wir wollen eben hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen und schauen, wie können wir uns als L&T mit unserer DNA, die wir haben, eben weiterentwickeln von dem Standpunkt, wo wir heute sind.
Und wir haben uns ganz klar für Erlebnis und Shopping entschieden. Und dann musste so etwas kommen. Da gab es Konsens. Und natürlich ist es immer zu teuer, aber es nicht zu machen, ist noch teurer. Jetzt ein langweiliges viereckiges Haus hinzustellen, nur mit Kreuzwinkelständern, das ist der Tod im Apfelbaum. Das war allen klar.
Wenn ich Freunden, die nicht aus dem Modehandel kommen, von L&T erzähle, ernte ich häufig Erstaunen. Sie können gar nicht glauben, dass L&T aus Osnabrück ein solch innovatives Handelsunternehmen ist, dass es seinem Slogan Forever Young Since 111 Years tatsächlich erfüllt. Das Haus liegt in der Fußgängerzone von Osnabrück, hat mehrere Eingänge zu seinen verschiedenen Themenhäusern und ist so groß wie das Alsterhaus in Hamburg. Im Basement des Sporthauses rauscht die Hasewelle, ein Pool mit Surfwelle, umrandet von Sitzplätzen und der Anziehungspunkt für Surfer, Fans und Zuschauer. Das, was man sonst auf der Isar in München sehen kann oder der Bootsausstellung in Düsseldorf, ist hier tägliche Realität. Die Frage, ob sich das rechnet, stellt sich angesichts langer Aufenthaltsdauer, medialer Berichterstattung und Markenbildung nicht mehr. Das ist Erlebnis im besten Sinne. Es gibt aber auch andere Attraktivitäten. Das City Gym, welches Höhentraining in 2000 Meter Höhe simuliert, eine Peloton-Trainingsfläche sowie für den leiblichen Genuss eine Markthalle, Tapas-Bar und der Lemon Cake Coffee Shop. Die Sortimente beinhalten Brands, die man sonst nur in größeren Städten findet, modern gestaltete Ladenflächen mit klarer Struktur und natürlich spürbar kundenorientierte Mitarbeiter. Da kriegt man richtig Lust, nach Osnabrück zum Shoppen zu fahren. Ich habe ein ausführliches Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Marc Rauschen und dem Geschäftsführer Thomas Ganter geführt und kann nur empfehlen, zuzuhören. Oder wollt ihr etwa nicht wissen, wie man 111 Jahre innovativ sein kann? Also, auf geht's. Listen to us.
Marc und Thomas, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch in Osnabrück sein kann und dass ihr mitten in der Weihnachtszeit euch die Zeit nehmt, sich mit mir zu unterhalten. Freue ich mich sehr. Und beginnen wir doch mal, dass ihr euch mal kurz vorstellt, damit die Zuhörer eine Ahnung haben, mit wem ich hier so sitze.
Ja, dann fange ich gerne an. Ja. Mein Name ist Marc Rauschen, ich bin 47, bin im Einzelhandel groß geworden, habe eine Ausbildung gemacht, habe studiert und dann in 5 verschiedenen Unternehmen gearbeitet und bin dann mit Ende 20 nach Osnabrück gekommen, ins elterliche Unternehmen. Ich bin der Urenkel von Herrn Trieschmann, also das kleine T von L&T. Habe hier verschiedene Positionen gehabt und bin eben jetzt Geschäftsführer für unsere Familie und für die schöne Truppe hier.
Und gab es eigentlich sozusagen eine Alternative oder musste man diesen Weg gehen, wenn man so in einer Familienfirma groß wird?
Mein Vater hat sich sehr viel Mühe gegeben mit uns und der Berufswahl und es gab keinen Zwang. Aber es gab dann doch mehr Bewerber von innen, die wollten und dann sollte der Beirat eben entscheiden. Von daher habe ich die Qualifikation so gewählt, dass ich hier das kann, was ich jetzt tue. Wie gesagt, Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel, danach Studium zum Wirtschaftsingenieur Und damit die Option, hier mit dem kaufmännischen Teil einzusteigen, aber eben auch, falls es aus welchem Grund auch immer nicht läuft, eine Karriere außerhalb dieser Branche und dieser Firma möglich. Mhm. Das war die Idee. Und der externe Beirat hat dann entschieden über die Eignung, damals Dr. Kreke von Douglas.
Ah ja, okay, gut, gut. Ja, Thomas, du bist noch nicht ganz so lange dabei, ne?
Nein, noch nicht. Ich bin seit Februar 2008 nach Osnabrück gekommen. Ich bin 52 Jahre alt, um das vielleicht auch nochmal zu sagen. Ich habe 3 Stationen mehr oder weniger vor insgesamt in meiner Karriere gehabt. Einmal gelernt habe ich in München bei Kohnen. Dann danach bin ich dann zu Breuninger gekommen, war dort auch 13, fast 14 Jahre und eben jetzt seit 2008 in Osnabrück. Also schlussendlich würde ich sagen, ich habe scheinbar einen Hang für Familienunternehmen.
Ja, das klingt so. Osnabrück als Stadt ist jetzt ein bisschen kleiner als Stuttgart und München, ne? Aber man kann sich hier auch wohlfühlen, denke ich mal.
Ja, also Marc muss das sowieso sagen. Ich kann es bestätigen, es ist eine kleine Großstadt und die Wege sind kurz, es ist dennoch alles da. Insofern ist insbesondere auch ein guter Ort, wenn man Familie hat. Und vielleicht lüfte ich das Geheimnis auch noch. Ich lebe in einem 4-Frauen-Haushalt. Also insofern, wir kommen hier gut zurecht, wie der Osnabrücker sagt, und fühlen uns auch sehr wohl.
Ja, okay. Die Westfalen sind doch die Köpfe, ne? Ist das richtig oder sagt man so?
Das kann sein, wir sind ja keine. Die Grenze ist haarscharf südlich.
Ach so, okay, gut, alles klar. Ich
nehme den Kommentar zurück. Wir sind noch Niedersachsen, aber ja. Die 50 Kilometer können, glaube ich, biologisch keinen großen Unterschied machen.
Ja, okay. Ja, ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich habe dem einen oder anderen erzählt, dass ich heute auf dem Weg nach Osnabrück bin und bei L&T vorbeischaue zum Interview und dann, wer ist das denn und wieso Osnabrück? Ne, was haben die denn an Innovation? Und vielleicht mal kannst du mal kurz ein bisschen die Familiengeschichte oder die Geschichte des Hauses zusammenfassen.
Ja, sehr gerne. Also das Renommee von Osnabrück ist leider nicht international bekannt, weil es hier wenig Highlights gibt. Wir haben keine großen Arbeitgeber. Volkswagen ist hier, früher Karmann. Das ist was leise für die Spezialitäten und ansonsten gibt es hier wenig, was man wirklich mit einem größeren Unterschied kennt. Bei uns in der Branche, bei aller Bescheidenheit, kennt man unser Haus schon. Mhm. Das ist für mich jetzt die Überleitung zur Geschichte. Die Namen Lengermann und Trieschmann gehen zurück auf die beiden Gründerväter, die das 1935 von jüdischen Vorbesitzern erworben haben und dann durch den Zweiten Weltkrieg geführt und danach immer gewachsen sind, Kontakt hatten zu den Nachbarn, sauber gewirtschaftet haben und expansiv waren. Dann kam die Enkelgeneration, die zweite wurde übersprungen, also mein Vater und mein Onkel haben dann für die Trieschmanns das geführt. Familie Lengermann hat auf die operative Führung in der folgenden Generation verzichtet. Und haben das Haus zur Mode gebracht, die Damen sehr stark gehabt und dann ab den 80er, 90er Jahren auch die Herrenabteilung groß gemacht, eher 90er Jahre, weil hier einige Wettbewerber waren. Es gab 5 große Kaufhäuser, Modehäuser am Standort, von denen Stand heute nur noch Peek und Cloppenburg über ist und ein relativ kleiner C&A Standort. Trotzdem sind alle anderen Wettbewerber hier und wir haben gut aufgerüstet und ich bin heilfroh und Thomas ist das Erfolgsgeheimnis, dass wir in Richtung Qualität und Klasse gegangen sind. Das war unsere Idee. Deswegen hatten wir ihn auch gebeten, von Breuninger zu uns zu kommen, dass wir hier sowohl stilistisch den großen Schritt machen und eben Weltstadtniveau und Großstadtniveau nach Osnabrück holen. Weil das war unsere Idee, nach vorne zu gehen. Wir haben früh schon auf Entertainment und Event gesetzt, auf Aufenthaltsqualität mit Gastronomie, haben eben dann aus einem reinen oder überwiegend Damenhaus Herren-Kindersortimente angebaut. Dann wurde Sport, kam dazu, Ende der 90er Jahre. Und das mündete jetzt eben in dem großen Sporthaus, was wir vor 3 Jahren eröffnet haben, auf 5000 Quadratmeter, 5 Etagen, kompletter Neubau, auch Anbau, Erweiterung der Fläche. Wir haben inzwischen ein großes Parkhaus mit 500 Stellplätzen, wir haben die Markthalle mit 12 Partnern und wir haben die Idee Shopping Center schon seit langem gut gefunden, auch die Vorväter, und haben einen großen Partner für Schuhe, die Firma zum Norde, 2000 Quadratmetern reingenommen, eine Parfümerie, inzwischen Douglas, 600 Quadratmeter, Beauty Spa im Obergeschoss. Also eigentlich sind wir ein Department Store und ein halbes Shoppingcenter. In Summe haben wir 25.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Also wir sind so groß wie das Alsterhaus. Wir haben im Jahr 5 Millionen Besucher. Wir sind ein Hochfrequenzhaus. Mhm. Und hier ist immer was los. Und das macht Spaß. Und das eben mit schöner Mode.
So, und 2010, also du bist ja 2008 gekommen, Thomas, mhm. ne? Also 2010 hat dann wahrscheinlich auch sozusagen die einzelnen Bausteine sozusagen dann nochmal weiterentwickelt worden. Vielleicht, ich weiß nicht, wer das nochmal, sagen wir mal, die wichtigsten Highlights nochmal ein bisschen besser beschreiben, weil du bist ja jetzt sehr schnell drüber gegangen und als Zuhörer denkt man, ja, was ist denn da jetzt so besonders? Aber ich habe das ja gesehen und also zum Beispiel Sporthaus oder die einzelnen Etagen jetzt hier in dem großen Haus, Markthalle.
Ja, vielleicht nehmen wir die letzten 15 Jahre als greifbareren ja. Zeitraum. Wir haben 2006 mhm. die große Erweiterung gehabt, 4.500 Quadratmeter im Modehaus angebaut, den zentralen Lichthof neu eingebaut in die dann in die Mitte des Hauses mit neuen Rolltreppen, mit neuen Glasfahrstühlen und die sämtliche Wegebeziehung neu gemacht. Dann kam ein Jahr später die Markthalle im Erdgeschoss, 1200 Quadratmeter, direkt mit Eingang zur Fußgängerzone. 2008 das Parkhaus und dann im Jahr 2009 die erste Sortimentsveränderung, die erhebliche. Das war eben der wichtige Teil, den Thomas Ganter eingebracht hat, Modernität und Premium-Sortimente einzubauen. Ich sag mal zum ersten Mal jetzt in der neuen Generation. Und dann ging es eben weiter, 2010 die neue Fassade und Jubiläum, neues Logo, also von außen auch ablesbar. Mhm. Wir haben dann in den Folgejahren, jetzt ging es nicht mehr im Jahrestakt, ein Outlet gemacht am Stadtrand. Wir haben große Größen Spezialformate für Herren und für Damen, jeweils 400-500 Quadratmeter. Eröffnet direkt in Fußweite, 100 Meter entfernt, aber ein eigenes Boutique-Konzept, um Klarheit zu haben für die mhm. Zielgruppen. Wir haben dann 2018 das große Sporthaus, wie eben schon beschrieben, gebaut. Da kommen wir sicher gleich noch drauf.
Ja.
Und dann im Herbst 2018 die frei gewordene Fläche von Sport im Erdgeschoss, 2.500 Quadratmeter, mit einem Young Fashion Konzept Sign, ohne L&T im Branding, dort eröffnet. Mhm. Und parallel das Modehaus immer evolutionär weiterentwickelt mit den Sortimenten in Premium und auch Gestaltung. Mhm.
Und den Online-Shop betreibt ihr seit wann ungefähr?
2019 haben wir den aufgemacht, den ersten. Und dann, aber sag mal, es sollte ein Schaufenster sein für unsere Warenkonzepte, für das Haus, für Besucher, die sich informieren, zu sagen, was machen die denn da und die uns eben noch nicht so gut kennen. Aber es war nie mit dem Anspruch, groß Ware zu verkaufen. Und das hat sich dann im März 2020 radikal geändert. Jetzt sind wir eben an einer neuen Situation, wenn wir schon bei digital sind, mhm. Zu sagen, ja, wir waren vorher das Einkanalunternehmen, Stationärhändler aus Leidenschaft. Und jetzt sind wir Multikanalhändler aus Leidenschaft und gehen überall dahin, wo unsere Kunden aus unserem Einzugsgebiet uns auch erwarten. Und mhm. das ist jetzt das, was wir tun.
Mhm. Okay. Und ihr habt ja auch eine App sozusagen, die quasi die Funktion einmal des Clubs, es gibt auch einen Club für Kunden, mit integriert und gleichzeitig auch Zugang bietet zu dem Shop, ne? Mhm. Und weitere Vorteile für die sich angemeldet haben. Ich hatte mich jedenfalls angemeldet und hätte damit sozusagen irgendwo noch heute Kaffee preiswerter kriegen können oder irgendwas.
Richtig, also die App ist das zentrale Funktionsinterface für die Stammkunden. Unser Vorbild ist die Lufthansa-App, mhm. wo man eben alles rund um den Flug über die App buchen und gestalten kann. Inspiration funktioniert leider nicht so gut über die App, das machen wir über Social Media und über die Website. Aber die App ist eben der ständige Begleiter für Verkäufer buchen bis After-Sales-Services, Reklamationen, wie weit ist die Änderung meiner Hose, Restaurant, Platz buchen und so weiter. Also da geht es um Funktion. Aber natürlich hat man die immer dabei. Da ist die Kaufhistorie dabei, da kriegt man seine Coupons, da kann man die Veranstaltungen buchen. Wir kommen sicher gleich noch auf unseren L&T-Club, ja, der über Community funktioniert. Und das ist das Bindeglied, mhm, und immer in der Hosentasche dabei.
Ja, gut. Ja, 2018 die Eröffnung des Sporthauses und das hat auch für einen medialen Aufschlag gesorgt, weil ihr die sogenannte Hasewelle eingebaut habt. So, für die Zuhörer, das ist was genau?
Ja, vielleicht erkläre ich das nochmal. Die Hasewelle ist eine, ja, im Untergeschoss des Sporthauses. Wir haben im Sporthaus 5 Etagen, U1 bis 3. Und im Untergeschoss, im Atrium, haben wir eine, ja, sozusagen einen Swimmingpool eingebaut, wo wir eine Welle erzeugen können, wo man drauf surfen kann. Der Hauptunterschied zum Surfen im Meer ist, dass die Welle von vorne kommt. Das Wasser kommt eben von vorne und nicht von hinten. Ist deutlich einfacher zu lernen. Nach einer Viertelstunde kann wirklich jeder schon mal draufstehen und nach maximal 30 Minuten fährt man von einer Seite zur anderen. Es gibt also diesen extrem schnellen Lerneffekt, was motiviert. Und ja, macht allen Spaß. Wir haben eine schöne Tribüne mit eingebaut in dieses Sporthaus. 100 Personen gehen da drauf. Und unsere Wunschvorstellung war immer in der Planung, in unserer Markthalle sich einen Coffee to go holen und vielleicht einen Crepe und setzt sich dann auf die Tribüne und schaut den anderen beim Sport zu. Und genauso funktioniert es auch. Mhm. Ganze Familien sitzen da am Wochenende, schauen Vati oder Mutti beim Surfen zu. Die Kinder freuen sich, alle haben Spaß und es ist ein Spektakel, das wir jedes Wochenende oder jeden Tag eigentlich bei uns im Haus haben. Hm.
Macht ihr das auch ab und zu mal? Habt ihr das mal versucht?
Ja klar, ständig.
Es kommt hier ein falscher Geschmack.
Ja, ich meinte jetzt nicht auf der Erfolgswelle surfen, sondern im Wasser.
Naja, nicht, dass draußen alle meinen, noch im Surfen.
Nein, also wir machen es unregelmäßig, regelmäßig. Also auch viele von uns. Es gehört auch zum Ritual für neue Mitarbeiter. Alle kriegen einen Gutschein und einen Kurs, dann machen das die neuen Mitarbeiter miteinander. Ja. Dann kommt man sich auch, dann ist das mit dem Du auch viel leichter und es ist fürs Teambuilding gut. Und man hat eben dieses Erfolgserlebnis, wie Thomas gerade beschrieben hat. Also das, was im Meer 2 Wochen dauert mit rauspaddeln und einen Liter Wasser schlucken und so weiter, das ist hier eben genau das Gegenteil. Also wir machen es und ich hatte vielleicht kleine Geschichte am Rand. Zur Eröffnung vom Sporthaus habe ich genau diese Frage erwartet von jedem, der dann sagt, Mensch, warst du schon drauf? Ja. Und dann gibt es eine richtige und eine falsche Antwort. Das Problem war nur, das Wasser kam im Februar mit 5 Grad aus der Leitung und war auch mit 5 Grad unten. Und die falsche Antwort zu vermeiden, hat dann noch ein bisschen blaue Lippen erfordert.
Ja, okay, gut. Ja, sonst hätte man das ja noch gleich vormachen müssen. Ne? Ja. Gut, ja. So, und das ist ja also dieser mediale Aufschlag, der hat ja eben auch dazu geführt, dass die Menschen da am Rand stehen, zugucken, sich länger aufhalten und gut unterhalten fühlen. Ne? Und wenn ich jetzt mir die letzte Anzeige angucke, die ihr geschaltet habt, also Personalsuchanzeige, dann sucht ihr einen Head of Retail Entertainment. Der surft dann nur noch. Nein, Spaß beiseite, das hat ja einen ernsthaften Hintergrund.
Richtig, also die Idee für die Welle war, den Sport ins Sporthaus zu holen. Genauso wie das Fitnessstudio im 2. Obergeschoss, was wir selbst betreiben. Wir wollten nicht ein normales Sportverkaufshaus mit nur Sortimenten. Wir wollten gute und sehr gute Sortimente mit guten und sehr guten Verkäuferinnen und Verkäufern. Aber plus X. Wir wollten das Gegenteil vom Internet mit Beratungsqualität und alles zum Anfassen. Und die Welle ist der sichtbare Teil dessen, was die Strategie ist. Und wir haben inzwischen auch mehr und mehr den Anspruch, das, was wir da machen, so professionell zu machen, als ob es Jochen Schweizer machen würde oder ein Profi-Fitnessunternehmer. Und wir merken, dass das mit unserer Handelsdenke, ich persönlich an mir auch, dass man manchmal an die Grenzen kommt. Mhm. Und es muss mit einer Freizeitdenke organisiert werden, mit einer Gastgebermentalität, die doch anders organisiert werden muss als rein im Handel. Mhm. Von daher suchen wir jemanden, der das erstens gut macht, was wir da tun, also besser macht. Wir machen es jetzt schon gut. Wir haben 5 Google-Sterne und so weiter. Also das ist inhaltlich gut. Wir wollen es wirtschaftlich erfolgreich machen und wir wollen wachsen in dem Bereich. Mhm. Und wir wollen mehr und mehr auch dies als Grund den Kunden und den Besuchern bieten, um herzukommen. Mhm. Denn es ist nicht nur die Ablenkung zufällig nebenbei, sondern das Ziel muss sein, wenn die Familie am Wochenende am Frühstückstisch sitzt und sagt, was machen wir heute, dann ist die richtige Antwort, wir fahren zu L&T, egal wie das Wetter ist und egal was man macht. Ob man einkaufen will, ob man Freizeit erleben will, Gastronomie, Innenstadterlebnis, die Antwort soll L&T sein und dafür wollen wir alles tun.
Das heißt, das ist ja eine sehr weitreichende Definition von ich gehe mal in die Stadt, ja, die früher damit verbunden war, dass man eingekauft hat. Dann kamen sozusagen längere Aufenthalte durch Cafés und sowas dazu. Und jetzt eigentlich sozusagen wollt ihr euch die Unterhaltungskomponenten auch in das Haus reinholen, ne?
Kann man das sagen? In der Genese ist es ja so, früher war der große Vorteil des Kaufhauses war die Breite des Sortimentes und die Tiefe. Die größte Auswahl gab es im Kaufhaus vor Ort. Dafür ist man hingefahren. Inzwischen gibt es das online. Dann war es der gute Cappuccino aus der Barista-Maschine. Den gibt es inzwischen an jeder Tankstelle. Entschuldigung. Ja. Dafür kommt auch keiner mehr. Und dann kann es nur Entertainment und Gastronomie sein. Und das andere auch. Gut und sehr gut. Ausdrücklich. Das Sortiment ist der Star. Aber nur dafür kommt keiner, sondern Shopping ist das Gegenteil von Einkaufen und für Shopping brauchen wir eben diese Dinge am Rand.
Okay. Und darf ich mal fragen, gibt es da viele Bewerber für diese Position bislang?
Sie ist ja erst seit 10 Tagen ausgeschrieben,
so, aber dafür ist der Rücklauf gut.
Ja? Ja. Tatsächlich. Also interessante Bewerbungen bekommen. Was aber auch interessant ist, das hatten wir so auch noch nie, jede Menge Headhunter haben sich gemeldet und sagen, wir können euch unterstützen. Ah. Finde ich großartig, aber noch versuchen wir es selber.
Ja, naja, ist die Frage, ob die Headhunter dann die richtigen Ansprechpartner haben, ne? Oder ob die nicht auch im Retail-Becken fischen werden.
Tatsächlich, und das sind aber die falschen Leute. Mhm. Und wir brauchen eben andere, die eben vielleicht aus der Gastronomie kommen, vielleicht aus dem Entertainment-Bereich, Freizeitpark-Bereich, das sind so, kann ich mir vorstellen, die richtigen Typen. Also wir lassen uns überraschen, wir wissen, was wir so wollen, die Weiterentwicklung unserer DNA, die wir haben und die Welle und das Gym sind eben nur ein Baustein und wir wollen es eben weiterentwickeln. Und je onliner es wird, desto eher gibt es auch einen Gegentrend und wir glauben, dass wir da an der Stelle eben auch frühzeitig jetzt die richtigen Dinge setzen müssen, uns eben auch permanent weiterentwickeln. Die Welle ist jetzt seit 2018 am Start, aber wir müssen auch überlegen, was kann das Nächste sein und genau an der Stelle setzen wir an und glauben, dass wir dann da, ja auch für stationär wird es immer geben, daran glauben wir ganz fest, aber es muss sich eben auch weiterentwickeln und wir haben es auch schon oft gesagt, langweiligen stationären Einzelhandel braucht keinen. Dafür gibt es dann andere Themen zum Einkaufen und wir wollen eben hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen und schauen, wie können wir uns als L&T mit unserer DNA, die wir haben, eben weiterentwickeln von dem Standpunkt, wo wir heute sind.
Ja, im Moment ist ja sehr prägnant, habt ihr Spruch an den Fassaden und auch im Store, ne? Forever Young, 111 Jahre oder seit 111 Jahren muss man ja sagen, ne? Jung geblieben. Das heißt, das ist sozusagen wirklich auch in eurer DNA und auch sozusagen in der Art von Kulturbeschreibung festgelegt oder beschrieben oder wie macht ihr das mit so einem, ja, wir bleiben innovativ?
Ja, also dieses Wort, das hätte ich jetzt auch gleich gesagt, das ist tatsächlich in unserem Markenkern verankert. Und Marc sprach vorhin von, wir haben uns gehäutet, das versuchen wir tatsächlich. Naja, nicht jedes Jahr, aber es gibt bestimmte Zyklen und gefühlt werden sie immer kürzer. Aber tatsächlich geht es um Innovation und dran zu bleiben. Und sagen wir sind hier der Platzhirsch in Osnabrück und wir sind am Ende auch, das ist ein Markenwert von uns, wir sind auch verankert in der Region, in dieser Stadt. Wir sind das Einzelhandelszentrum hier und gibt uns auch ein Stück weit die Verpflichtung, uns auch immer weiterzuentwickeln und eben auch für unsere Kunden neue Dinge anzubieten. Und das ist, was wir im Prinzip auch hier jeden Tag machen.
Mhm. Ja, dazu würde ich ganz gerne jetzt mal zu dem Thema Innovation nochmal kommen. Also vielleicht an dem Beispiel der Hasewelle. Wie ist das entstanden? Also wer ist auf die Idee gekommen und wie lange hat das gedauert im Kopf und bei Kollegen, Mitarbeitern bei euch in der Geschäftsführung, bis ihr gesagt habt, das machen wir?
Also wir wollten im Sporthaus auch eine Aktionsfläche haben, wie sie seit Jahren im Modehaus etabliert ist, wo monatlich wechselnd oder wöchentlich wechselnd Veranstaltungen stattfinden, und zwar im Herz des Hauses, genau in der geografischen Mitte von allen Etagen sichtbar. Wir haben einen sehr großen Lichthof, 20 Meter lang, im Modehaus, der bespielt wird, und so eine Fläche wollten wir auch im Sporthaus haben. Da sollte auch irgendwas dauerhaft sein, und viele befreundete Sporthäuser haben dort einen Kletterfelsen. Aber ein Kletterfelsen ist in der norddeutschen Tiefebene nicht sehr authentisch. Deswegen war das nur die zweitbeste Idee für unseren Standort. Mhm. Wir haben dann etwas gesucht, was so ähnlich wie die Welle war. Und die Idee hatten wir nicht selbst. Und wir haben dann unseren Architekten gebeten, darüber nachzudenken und was Innovatives als Vorschlag zu bringen. Und er kam mit der Welle. Mhm. Dann haben wir ihm einen Vogel gezeigt und ihn dreimal nach Hause geschickt, und beim vierten Mal haben wir dann ja gesagt, und der Prozess dazwischen war natürlich sowohl kreativ als auch kaufmännisch.
Ja, das glaube ich. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber ich möchte mal behaupten, dass das kein einfacher, selbstverständlicher Prozess ist, weil da hat es ja sicherlich eine Reihe von Diskussionen gegeben. Also allein so ein Investment kommt man ja vielleicht auch dazu zu rechnen und sagen, ja, spielen wir das jemals wieder ein und auf welche Art und Weise zahlt sich das aus? Und Betrieb von so einem, von so einer Welle, das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, ne? Muss man ja auch jeden Tag sicherstellen. Wenn das erstmal da ist, dann kann man das ja nicht wieder mit Sand zuschütten.
Also das war uns bewusst, und zum Glück haben wir ein breites Commitment, sowohl in der Führungstruppe als auch im Gesellschafterkreis, dass wir das Erlebnishaus und das Erlebnisunternehmen sind. Mhm. Und auf dieser Basis aufsetzend wollten wir auch in den nächsten Level. Und den gab es eben draußen kaum. Mhm. Also die meisten Eröffnungen, die man zu der Zeit sehen konnte, hatten Konzepte, die eben einige Jahre alt waren und die mit dem zunehmenden Wettbewerb durch Online und die Polarisierung zwischen Einkaufen, also webbasiert oder am Stadtrand über Convenience oder Erlebnis, Shopping. Und wir haben uns ganz klar für Erlebnis und Shopping entschieden. Mhm. Und dann musste so etwas kommen. Da gab es Konsens. Und natürlich ist es immer zu teuer, aber es nicht zu machen, ist noch teurer. Jetzt ein langweiliges, viereckiges Haus hinzustellen, nur mit Kreuzwinkelständern, das ist der Tod im Apfelbaum. Das war allen klar. Deswegen war das die Flucht nach vorne, und da gab es schnell Konsens. Mhm.
So, nun ist das ja eine Mega-Innovation gewesen. Also mir ist auch nicht bekannt, ob es irgendwo auf der Welt sowas Vergleichbares gibt, außer jetzt Skihalle in einem Shoppingcenter in Dubai, glaube ich, war das. Ne? Die habe ich da mal gesehen. Oder eine Kartbahn irgendwo, gibt es glaube ich auch in Dubai. Aber das ist ja was anderes, ein komplettes Shoppingcenter versus ein Einzelhaus. Aber gibt es nirgendwo, ne?
Also es gibt gerade in den tropischen Regionen, wo viele Freizeitaktivitäten Indoor stattfinden. Und das geht von Dubai bis Las Vegas, auch die asiatischen Standorte, Singapur, Hongkong. Da gibt es viel Entertainment Indoor. Das hat aber auch jenseits von Shopping eine gewisse Geschichte und Verankerung. Im europäischen Kontext ist es, ich will nicht sagen einmalig, aber zumindest also bei aller Bescheidenheit mit diesem Statement einmalig. Aber es läuft. Also es wird gut gebucht, es macht Freude. Und wenn es aus ist, also wenn die Welle nicht läuft, ist es leer. Das fühlt sich komisch an. Mhm. Also für uns fühlt es sich nicht komisch an, wenn die Welle läuft, sondern Montag, wenn der Wartungstag ist, dann fehlt was. Mhm. Ja. Das ist wie wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Es gibt ja auch andere Innovationen. Also Thomas, du sagtest gerade hier, das Gym, ne? Was auch von außen zugänglich ist, außerhalb der geschlossenen oder der der Öffnungszeiten. Wie seid ihr darauf gekommen? Das war wahrscheinlich kein Architekt. Kam das von innen oder?
Nee, das war in dem Fall tatsächlich auch der Architekt. Wir haben, im Nachgang kann man sagen, haben wir absolut den richtigen, in Anführungsstrichen, Spinner ausgesucht zur Welle. Ich glaube, wir haben damals, wo uns die Welle hingelegt hat, waren wir sofort begeistert. Und es hat sich am Ende nur da auch daran gezeigt, wir haben immer gesagt, wir wollen das, Aber wir sind dann direkt wie kann man sowas technisch umsetzen? Mhm. Also ich glaube, dieser Entscheidungsprozess für die Welle war sehr, sehr schnell. Das war eine Sache vom Herzen und aus dem Bauch heraus, weil wir dann eben alle direkt rein sind, wie kann man denn sowas überhaupt machen, weil gesehen hat es noch nie einer. Und dann natürlich das kaufmännische Gespräch, das gehört sicherlich dazu. Das Gym ist ähnlich, hat auch der Architekt mitgebracht. Zuerst wollte er uns nochmal eine Kühlkammer verkaufen, im besten Sinne. Die haben wir dankend abgelehnt, weil die gab es ja auch schon ein paar Mal. Mhm. Und dann kam er mit etwas verrückt Neuem, was eben so im kommerziellen Bereich zu dem Zeitpunkt auch noch nie irgendwo in einem Einzelhandelsunternehmen zu sehen war, das Thema der Höhenluft. Mhm. Das heißt, trainieren und alle Vorteile in einem Training unter Höhenbedingungen, das gab es vorher noch nie in einem Kaufhaus oder in einem kommerziellen Unternehmen. Man kannte es bestenfalls aus dem Leistungssport und beim FC Bayern trainieren sie alle in der Höhe und eigentlich kaum ein Bundesligist macht es nicht mehr. Und insofern, auch da waren wir gleich angezündet, aber hier war eben auch erst einmal zu schauen, wie tragfähig ist das, was für ein Geschäftsmodell ist denn das am Ende und welche Herausforderungen auch technischerseits. Wir konnten uns auch das kaum vorstellen, dass hinter einer Glastür man plötzlich von einem Schritt auf den anderen in 2.500 Meter Höhe, also von Osnabrück liegt, glaube ich, auf 80 Höhenmetern und durch die Glastür durch und du bist auf 2.500 Metern. Also spannend.
Ja. Hat der VfL wahrscheinlich auch benutzt und den Aufstieg damit geschafft, ne?
Naja, so weit wollen nicht wir nur, gehen. Aber auch. Ja, vielleicht darf ich ein bisschen ergänzen. Ja. Thomas hat das so schön dargestellt und mir fällt gerade auf, der Prozess davor, ich habe ihn etwas nüchtern dargestellt. Also es war jetzt nicht nur der Auftrag an den Architekten, lass dir mal was einfallen und dann kommt er wieder und wir sagen, ja, ist gut, einmal Taschenrechner und machen. Sondern wir sind ja natürlich Kaufleute mit dem Taschenrechner, aber auch mit dem Herzen dabei und mit einem gewissen Bauchgefühl. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir sind zu den beiden Pop-Up-Wellen gefahren, wir haben uns hier angeguckt auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Mhm. Es war die vollste Halle von allen und die mit der besten Stimmung. Mhm. Das war bei der Welle. Und dann ein paar Wochen später am Münchner Flughafen, der große zentrale Atriumbereich zwischen den beiden Terminals, waren 3-4 Jahre in Folge immer im Sommer für 6 Wochen die große Welle aufgebaut. Rappelvoll, die Leute standen Schlange am Eintrittsticket, sie standen Schlange beim Zugucken, sie standen Schlange vorm Surfen, kaufen nebenbei noch Cola oder sonst irgendwas und Merchandise-Artikel und sind total begeistert. Mhm. Jeder, der gesurft ist, hat für 3 Stunden das Lachen festgetackert von Ohr zu Ohr. Und diese Emotionalität, die haben wir uns gewünscht für unser Geschäft. Wir haben selbst alle, wir sind mit der ganzen Führungstruppe hin, alle gesurft, eine Stunde hatten wir die ganze Welle. Und alle waren total begeistert. Also nicht nur zufrieden oder irgendwie mit einer kaufmännischen Euphorie, sondern von innen heraus glücklich. Und das wollten wir haben für unsere Kunden.
Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall gelungen.
Und so haben wir den Architekten auch ausgesucht. Also das war jetzt nicht irgendeiner, der hier zufällig war, sondern das war eben der Erlebniskaufhausarchitekt.
Also ich meine, es hört sich ja so an, dass alle Mitarbeiter bei dieser Art von Innovation auch sofort mit im Boot waren. Ne? Da hat jetzt
die Führungskräfte, ja. Mhm. Die haben wir, nachdem wir so halbwegs klar waren und gesagt haben, dafür brennen wir. Wie wir es technisch umsetzen, ist nochmal was anderes. Auch da haben wir sicherlich auch Ideen gehabt, die nachher nicht dann zum Tragen gekommen sind, weil sie dann einfach auch zu teuer waren. Aber auch die, Marc hat es gerade gesagt, wir haben zwei Linienflüge gekapert, haben unsere ganzen Führungskräfte schön verteilt und sind dann nach München geflogen und die wussten alles nicht, was auf sie zukommt und wir hatten alles vorbereitet, sind in München gelandet und sind mit ihnen zum Surfen gegangen und haben dann eben nachher gesagt, so sowas wollen wir machen. Und aber dann waren sie alle schon gefangen.
Okay, ja. Ja, aber vielleicht ist das möglicherweise ein Weg, den man auch anderen empfehlen kann, sozusagen die so tief mitzunehmen, dass sie eigentlich gar nicht anders können, als begeistert zu sein. Ja.
Also wenn wir das mit unseren Kunden vorhaben, und das ist ja unser zentrales Geschäftsmodell, dann können wir das nicht in einer Zoom-Konferenz an einer PowerPoint-Chart zeigen. Können wir machen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, wie wenn man es selbst erlebt.
Ja, gutes Beispiel. Ja, ja, in der Tat. Aber gut, jedes Unternehmen, ich spreche da nur aus Erfahrung, ist ja sehr unterschiedlich in seinen Innovationsprozessen und es ist nicht selbstverständlich, dass alle Hurra schreien. Ne? Welche Auswirkungen hat das auf die Auswahl von Mitarbeitern, wenn ihr sagt, so, wir wollen ein Unternehmen sein, was innovativ bleibt, achtet ihr darauf bei der Einstellung von Managern und Mitarbeitern?
Ja, definitiv. Eins der Kernthemen ist offen sein für Neues. Mhm. So würde man es heute, so hat man es früher zumindest mal gesagt, und die Neugierde auf neue Themen, tatsächlich auch dieses Hinfallen und auch, sag mal, Fehler machen, das gehört auch mit zur Kultur. Wir befördern das auch, und eins der Lieblingsthemen ist immer, ja, wenn du weißt, wie es geht, dann mach es und drück auf das Gaspedal. Und natürlich gehen Dinge schief und man fährt auch mal gegen eine Wand. Das kann passieren. Das ist uns auch passiert im Sporthaus. Da haben wir auch Lehrgeld bezahlen müssen. Und aber das gehört dazu. Aber man muss halt, ja, wie ich schon oft gesagt, man muss einmal mehr aufstehen, wie man hinfällt, und dann wird es schon werden. Mhm. Aber definitiv, Leute im Recruiting-Prozess gucken wir natürlich sehr genau, an welcher Stelle wollen wir sie einsetzen und welche Dinge brauchen wir denn da.
Und darf ich mal blöd fragen, habt ihr euch persönlich auch irgendwie coachen lassen im Management von jemand, der sozusagen euch auch die Handwerksmittel vielleicht nochmal vermittelt hat, wie man sozusagen seinen Mitarbeitern zuhört, wie man sie machen lässt, oder ist euch das qua Geburt in die Wiege gelegt?
Also den kenne ich nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, das machen wir natürlich auch und permanent und immer noch und jedes Jahr aufs Neue. Mhm. Denn ich glaube, als Führungskraft darfst du nur eins nicht, das heißt deine Leute verlieren, und du verlierst sie, wenn du ihnen nicht mehr zuhörst. So, und auch hier gibt es immer wieder neue Management-Skills, aber ich glaube, wir alle haben, so jetzt sind wir in einem Alter, wo wir schon viele Schulungen besucht haben, und ich nutze sie gerne für uns als Auffrischung, denn wir wissen ja, auf was es ankommt, wie man mit Menschen umgeht, und ich glaube, aber die Auffrischung braucht es immer wieder und auch neue Impulse, ja, und auch gerne mal eine Supervision, um auch mal kritische Situationen sich zu hinterfragen, sagen, was habe ich denn jetzt in diesem, ja, in dem einen oder in dem anderen Prozess falsch gemacht? Wir machen ja auch nicht alles richtig.
Nee, klar. Und wie seid ihr jetzt während der Corona-Zeit mit dem Thema Innovation umgegangen? Das war doch sicherlich keine einfache Aufgabe.
Ein Großteil der Innovation wurde ja fremd bestimmt, mit unterschiedlichen Öffnungsszenarien oder Schließungsszenarien. Das hat auch unsere Kapazitäten nennenswert beansprucht. Wir haben trotzdem, nachdem wir uns das erste Mal geschüttelt haben, gesagt haben, jetzt ist hier erstmal die große Rettungsaktion ist jetzt mal gelaufen, und jetzt müssen wir auch an morgen und übermorgen denken. Mhm. Ein Teil unserer Innovation, ich komme mal zurück auf den Kern, auf das Sortiment, oder andersrum, ich sage die Pointe zuerst, wir sind besser durch dieses Jahr 21 gekommen als viele vergleichbare Wettbewerber oder befreundete Häuser. Warum? Weil wir immer an die Zukunft geglaubt haben. Wir haben keine Mitarbeiter entlassen, die normale Fluktuation genutzt, ja, aber nicht aktiv entlassen. Wir haben geglaubt an morgen, wir haben eingekauft in der Menge und auch in der Qualität, in der modischen Aussage mit Farbe. Wir haben gesagt, bitte, der Kern, warum die Menschen zu uns kommen, ist Lebensfreude. Und wenn schon jemand in dieser tristen Zeit mit Corona was einkauft, dann gehen wir nicht auf Nummer sicher und kaufen nur Marine, Grau und Schwarz, sondern wir kaufen farbig, wir kaufen Muster. Und das wurde belohnt. Das haben wir in diesem Jahr sehr gut verkauft. Also das war gut, und das hat auch der Mannschaft gut getan. Dieser Glaube der Führungstruppe an das Morgen. Die schwierige Zeit wird überbrückt und dann geht's weiter. Und parallel haben wir im stillen Kämmerlein natürlich an morgen und übermorgen gearbeitet. Und das jetzt auch ausgerollt, ein Wachstumsprojekt, eben nicht ein Kostensparprojekt wie viele anderen in der Krise, im Lockdown. Wir haben natürlich gespart und auch manche harte Entscheidungen treffen müssen. Aber wir arbeiten jetzt an der Vision für 2025 und 2030. Und da haben wir auch einen großen Kreis mitgenommen. Wir kommunizieren auch relativ transparent. Und das tut gut. Das lässt auch mal die Zähne zusammenbeißen und zu sagen, okay, jetzt ist wieder 2G, Mist, 20-30% weniger Frequenz in der Stadt. Aber wir gehen für die Zukunft. Und wir müssen nicht nur Liquiditätssorgen haben oder sonstige Sorgen, wie schaffe ich morgen und was mache ich heute, sondern wir beschäftigen uns transparent und offen mit übermorgen.
Ja, ich hatte gelesen, ich weiß nicht, ob das einer von euch beiden war, Interview am Beginn der Corona-Zeit, es kann auch der andere, der dritte Kollege sein, der dann sagte, so, wir haben eigentlich eine Truppe zusammengeholt, die sich aus verschiedenen Fachbereichen zusammensetzt, einschließlich des Betriebsrates sozusagen stellvertretend für den Rest der Mitarbeiter und dann gemeinsam Entscheidungen getroffen. Und das blieb ja dann auch sozusagen eine Kernmannschaft immer da, um bereit sein für den Tag, wenn es wieder losgeht. Ne?
Genau. Weiß nicht, ob es Alexander war oder du. Ich war es nicht. Tatsächlich gibt es dieses Krisenmanagement, dieses Kernteam gibt es immer noch. Wir treffen uns immer noch regelmäßig. Über diesen Sommer 2021 waren es ein bisschen weniger. Da hatten wir auch weniger Sorgen. Jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen mehr Sorgen. Und wir tagen eben ja leider wieder öfters im Augenblick. Aber es rührt am ehesten heraus durch die unsäglichen Hin und Her aus der Politik. Und wir müssen eben schauen, wie setzen wir all diese Vorgaben oder Nicht-Vorgaben eigentlich wöchentlich neu um. Und das schaffen wir über dieses Krisenmanagement-Team wunderbar. Es gibt über die eigene interne Kommunikations-App, die wir haben, erreichen wir inzwischen alle Mitarbeiter und sind da eben sehr schlagkräftig, was eben auch Kommunikation nach innen angeht.
Ja. Das ist sicherlich gut. Ja. Aber das finde ich, ihr habt ja eine eigene App dafür geschaffen, die dann auch alle freiwillig sozusagen mitmachen, ne, auf ihren Telefonen, ne? Smartphones.
Ja. Ja. Ja, also wir arbeiten mit Beekeeper, das haben wir nicht erfunden, das haben wir eingesetzt und haben inzwischen eine Durchdringung, die nahe bei 100% ist, und es ist das führende Informationsmedium, was schon lange das schwarze Brett abgelöst hat. Und wir sind dezentral, das heißt auch in Zeiten von Homeoffice, auch im Lockdown haben wir alle regelmäßig erreicht. Und das war sehr wertvoll und auch schön für uns. Also da waren nicht nur sachliche Informationen, sondern da gab es eben auch einen emotionalen Austausch.
Vielleicht darf ich noch eine Ergänzung mit reingeben. Wir sind stark ausgebremst in der Innovation, was den klassischen Stationärhandel angeht, also Ladenbauentwicklung, Sortimente, Innovationen, neue Marken. Das war alles sehr, sehr schwierig in den letzten 2 Jahren. Aber wir waren aus meiner Sicht tatsächlich maximal innovativ zu dem Thema Digitalisierung. Wir sind von heute auf morgen sind wir online gegangen. Wir haben unseren Online-Shop live gestellt. Wir haben entsprechend Ware dort reingebracht. Wir haben WhatsApp, unsere Mitarbeiter befähigt, mit WhatsApp über Kunden, mit Kunden zu kommunizieren. Wir haben Facebook Live-Shoppings-Events gemacht, eine neue App gelauncht. Also wir haben an der Stelle schon 7 Meilenstiefel angehabt, wie viele, viele unserer Kollegen draußen auch. Und an der Stelle war Corona sicherlich auch eben ein Beschleuniger, auch für unser Unternehmen, Dinge einfach schnell und in die Hand zu nehmen und sie umzusetzen.
Ja, weil man keine andere Alternative im Prinzip hatte. Ne?
Genau. Richtig, aber die Motivation der Mitarbeiter mitzumachen war viel höher als in normalen Zeiten. Also da gab es eben keinen Stress, keinen Widerstand. Manche hat natürlich das reflektiert und gesagt, na, ist das das Richtige für mich? Aber jeder ist gewachsen.
Ja, toll. Du hast gerade vorhin angesprochen, ihr arbeitet jetzt an den Strategien für 2025 und 2030. Was geheim bleiben soll, das bleibt natürlich auch geheim, aber kann man da schon sagen, geht das in die Richtung mehr Digitalisierung oder geht es dahin, L&T gibt es in Berlin oder noch größer am Standort?
Also das physische Wachstum, jetzt noch eine Etage draufsetzen oder noch ein Nachbarhaus, das ist eigentlich erstmal vorbei. Für andere Standorte fehlt uns nicht nur der Mut, sondern auch die Überzeugung, wenn wir 111 Jahre an einem Standort sind, dann Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Opportunität, aber das ist nicht der strategische Plan. Der Plan ist, dass wir mit unseren bestehenden, sich bekennenden Kunden in unserem Club, und das sind über 100.000, dass wir mit denen gemeinsam Fashion und Lifestyle machen wollen und für Lebensfreude stehen. Mhm. Und das geht eben stark über das stationäre Erlebnis und über Convenience dann Mobile. Und das ist dann eben Mobile Shopping mit den entsprechenden Services, Same-Day-Delivery und so weiter. Aber der Kunde wählt den Kanal. Das ist unsere Hybridstrategie, mhm, und die erfordert viel Kraft und Aufwand und Systeme und Know-how. Und ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, aber das ist eben unser Weg. Der Kunde wählt den Kanal, und wenn er sagt, ich fühle mich zu L&T zugehörig, habe aber keine Lust loszufahren, dann macht er auf seinem iPad eben entweder die App auf oder www.l-t.de. Mhm. Oder alle anderen Kanäle, die wir dann anbieten, oder ruft an oder wie auch immer. Aber der Kunde hat die Wahl des Kanals, das ist unsere Strategie, und wir müssen das immer in der gleichen Qualität und wollen das auch beantworten und bedienen. Mhm. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance und auch eine Marktberechtigung.
Mhm. Ja. Gibt es Unternehmen weltweit, wo ihr hinguckt und sagt so, Mensch, die sind schon ziemlich weit gekommen, da kann man sich vielleicht, ich will nicht von abgucken reden, aber doch inspirieren lassen?
Ja, da gibt es ja jede Menge, die das gut machen. Also am liebsten reisen wir in den letzten Jahren nach Paris, Bon Marché. Mhm. Jetzt ist mit Samaritain ein neuer Spieler dazugekommen. Finden wir alle hochspannend. Jetzt auch die Positionierung des neuen Hauses. Welche Zielgruppen werden angesprochen? Wie ist die Zusammensetzung im Store? Mit den die Mischung zwischen Gastronomie, gezeigter Ware. Was wird auch gezeigt? Was für Mode gerade ist dort? Ist völlig anders wie im Bon Marché. Muss noch ein bisschen Atmosphäre bekommen. Bon Marché ist ganz sicher für mich immer noch das Haus, was am stimmigsten ist. Und naja, ansonsten gibt es in Deutschland auch schöne Beispiele, also wo ich auch gerne hingehe, und wer es wirklich hervorragend macht als geschlossenes Konzept, ist Lodenfrei. Mhm. Das ist für mich ein 5-Sterne-S-Hotel geführt, genau so. Und wer im Augenblick auch viele Innovationen macht und wo sie sehr gespannt sind, wie es weitergeht, ist natürlich in Berlin, KDW, mit dem neuen Planquadraten, den sie jetzt so eröffnet haben, und wir waren vor 2 Wochen waren wir dort, haben uns alles angeschaut, sehr beeindruckend, bin aber gespannt, gibt noch viele Brüche im Haus, die Planquadraten, die Abgrenzung, ich sehe sie noch nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte, aber es bleibt trotzdem spannend, dort hinzuschauen, und in Zukunft wird es in Wien ja auch ein tolles Konzept geben. Ja, also das vor allem sind so die Dinge, die mir jetzt erstmal in Europa einfallen. Da gibt es schon wirklich, also Paris würde ich sagen, ist im Augenblick wirklich toll. In London waren wir jetzt selber auch bestimmt drei Jahre nicht mehr, ganz Corona-Zeit nicht.
Selfridges hat auch viel gemacht, ne?
Tatsächlich, macht immer tolle Konzeptionen, das letzte mit zum Thema Sustainability. Aber wie gesagt, da fehlt jetzt so ein bisschen der Zug dahin. Ist immer sehr schwierig, da im Augenblick reinzukommen. Naja, man wird sehen, wenn es denn jetzt vielleicht verkauft wird, aber wenn es in die Hände geht, wie man so hört, dann wird sich nicht so viel ändern. Und insofern wird es dort auch eben schön weitergehen.
Ja, KDW finde ich auch, diese Boxen unten im Erdgeschoss, ich weiß, das ist international, aber finde ich persönlich ein bisschen eingrenzend eher als Kunde. Ne? Ja. Das ist nicht mehr so offen, aber andere Bereiche da oben, die sechste Etage mit dem Gastronomiekonzepten, das ist für mich schon außergewöhnlich geworden.
Ja, ich mag auch in diesem neuen Quadranten auch die Damen- und die Herren-Etage. Man sieht schon, für welchen Kunden das sein soll. Also man ist entweder, man klingt sich da sofort ein, oder man ist da halt, man fühlt sich da nicht wohl, ist da nicht zu Hause. Ich finde, das ist wirklich geglückt. Wenn es am Ende fertig ist und wir die 4 Planquadrate sehen können, von oben bis unten, inklusive der Gastronomie, die dann auch in diese jeweiligen Lifestyle-Welt sich dann darstellen soll, ist es ein spannender Case für alle, sich das anzuschauen.
Ja. Ja, gut, ist halt Berlin mit viel mehr Touristen als nach Osnabrück kommen, ne?
Also leider. Ja, ich bin gespannt auf 2022, auf das nächste Jahr, denn ich weiß von vielen Kollegen, die geplant haben, die tolle Ideen haben, ja, die jetzt umgesetzt werden, die aus Budgetgründen in 21 aus Lockdown und erstmal um sich zu sortieren nicht umgesetzt wurden. Aber ich glaube, in 22 werden wir ein Feuerwerk erleben. Und da freue ich mich sehr drauf, denn viele haben ja die Pausetaste gedrückt, zumindest in dem, was sichtbar ist, und hinter den Kulissen weitergearbeitet. Und nur wenige hatten wirklich den Mut, dann auch nennenswert so zu investieren, wie wir es gerade besprochen haben, in Paris oder in Berlin.
Mhm. Naja, wenn in der Corona-Zeit der Umsatz runtergeht und eigentlich der Innovationsgrad und Digitalisierung hochgehen musste, was mit Kosten verbunden ist, dann ist natürlich das schon, da muss man gut aufgestellt sein, finanztechnisch, ne, um das in der Zeit zu wuppen, kann man sich ja leicht vorstellen.
Ja, nicht nur finanztechnisch, auch mental und moralisch.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, aber ich höre ja, ihr seid ganz klar auf dem Weg, dass der stationäre Handel nicht verschwinden wird, ne?
Wenn er gut gemacht ist. Schlecht braucht keiner. Der Kunde honoriert nur gut und sehr gut.
Mhm. Ja. Gibt es einen Ratschlag an Kollegen, die jetzt vor der Frage stehen, Mensch, wie viel oder wie soll ich jetzt noch was machen?
Naja, ein Ratschlag, das hängt ja immer, das hängt immer davon ab. Und ich glaube, es ist wichtig, den eigenen Markenkern genau zu verstehen und ihn weiterzuentwickeln. Ich bin ganz sicher, so wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Stationärhandel wird es weitergeben. Ich glaube, es liegt in der Innovation, in vor allen Dingen in der persönlichen Ansprache. Ich glaube ganz, wenn wir alle hören jetzt zurzeit, Metaverse kommt, wunderbar, ist doch super. Es wird immer den Gegentrend geben, die Leute wollen weiterhin anfassen, sich treffen, die Community haben, Gastronomiekonzepte. Und ich bin ganz sicher, die Innenstädte werden sich verändern, ja. Mhm. Es werden die innovativen, die guten Dinge, die Konzepte mit Relevanz werden auch weiterhin in der Innenstadt ihren Platz haben. Aber so wird es eben auch dort neue Konzepte geben, Gastronomiekonzepte, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, werden kommen. Vielleicht auch viele Dinge mit Kultur, fände ich auch persönlich sehr toll. Auch hier wird es sicherlich neue Dinge geben, die dann eben auch die Zusammensetzung einer Innenstadt bereichern, neu sortieren und eben auch Besuchsanlässe schaffen. Und ich glaube, weiterhin mutig sein, an die eigenen Stärken glauben. Und ich dann glaube ich, kann jedes Konzept hat dann auch seine Daseinsberechtigung.
Ja, sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort. teile ich mal nebenbei gesagt. Vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Und das mir hat Spaß gemacht. Und ich drücke die Daumen, dass das, was ihr vorhabt, auch sich erfolgreich umsetzen lässt.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich drücke allen, die zuhören, auch die Daumen, dass sie mutig sind und dass sie Erfolg haben werden. Also Das ist auch mein Learning aus diesem Jahr und aus dem letzten. Die Welt geht nicht unter.
Nee, genau. Man kann ja nur hoffen, dass möglichst viele das mitmachen, weil euch ist auch nicht damit geholfen, wenn ihr alleine der Beste seid auf weiter Flur, sondern drumherum muss es natürlich spannend bleiben, damit die Kunden eben nicht nur zu einem gehen, sondern da eine gewisse Vielfalt haben. Ne?
Ja. Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, und drücke allen die Daumen für 2022.
Ja, sehr schön. Okay, danke.